Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens und eine Zeit des Vorbereitens. Wir haben letzte Woche miteinander einen Text aus Jesaja angeschaut, in dem uns deutlich gemacht wurde, dass in dieser Ankunft, die wir gerade auch besungen haben, dass Jesus unser Erlöser gekommen ist, das Licht für die Welt gekommen ist und wir heute herausgefordert sind, im Licht seiner Ankunft, die geschehen ist und die kommen wird, zu leben. Und das schauen wir uns heute an, im Grunde aus zwei Texten aus dem Matthäusevangelium. In der Vorbereitung merkte ich, ich kann nicht einfach nur das Gleichnis von den Talenten nehmen, sondern eigentlich muss man das Gleichnis von den Jungfrauen mit dazu nehmen. Denn dieses Gleichnis, diese beiden Gleichnisse werden verbunden durch einen Vers. Aber bevor wir starten, noch einmal ganz kurz zum Thema Vorbereitung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem, ich muss auch das Ding hier reinstecken, sonst funktioniert das nicht, von einem jungen Mann. Nirmal Purja ist ein Sherpa, ein Nepalese. Kennt ihr ihn eigentlich? Nee, ne? Man hätte jetzt auch sagen können, das ist einfach irgendwie so ein Instagram-Model oder so. Aber dieser Mann hat etwas ganz Faszinierendes vollbracht. Er hat es geschafft, alle 14 Achttausender der Welt innerhalb von 6 Monaten und 6 Tagen zu besteigen. Ihr kennt ihn vielleicht durch dieses Bild. Es ist um die Welt gegangen. Er hat dieses Bild gemacht von dem Stau auf dem Mount Everest. Das hier ist die Todeszone des Mount Everest. Also die Leute, die dort sterben, wenn sie die Sauerstoffmasken abnehmen, ist der Tod relativ wahrscheinlich, weil sie plötzlich Sauerstoff verlieren und für den Körper ist das so ein Schock. Das ist 1/3 der Luft, die ihr atmet. Das kann man ganz leicht ergründen, wenn ihr jetzt einatmet und dann einfach 1/3 ausatmet und dann nur noch mit dem Drittel der Lungenkapazität, die ihr habt, atmet. Diese Wirkung ist da oben. Und die Jungs machen da kein Picknick, sondern die versuchen, da hochzukommen. Er hat dieses Bild gemacht, als er auf dem Rückweg war, denn er hat die Truppe überholt. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation darüber. Ihr merkt, ich bin da begeistert, ich mag ja Berge und so. Das Faszinierende ist, der Film fängt an, wie dieser Nirmal sich vor die Kamera stellt, sein Bäuchlein hinhält und sagt, der muss weg. Kann ich nachvollziehen, meiner muss auch weg. Und er fängt an, sich vorzubereiten auf diese Aufgabe, die er hat. Er hat ein Ziel, er möchte die 14 Gipfel schaffen. Wie krass das ist, nur als Vergleich, 6 Monate und 6 Tage. Der vorherige Rekordhalter, der alle 14 erklommen hat, hat 7 Jahre dafür gebraucht. Reinhold Messner hat 16 Jahre gebraucht. Der war etwas krasser, der ist alle Berge ohne Sauerstoff hochgegangen. Aber der Unterschied zwischen 7 Jahren und 6 Monaten ist gewaltig. Eine gewaltige Leistung. Aber er brauchte diese Vorbereitungszeit, um dieses Ziel zu erreichen. Deswegen Adventszeit als Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft, die wir erwarten. Und da schauen wir uns nochmal genauer an. Und die Frage ist, die wir uns eigentlich in der Adventszeit stellen müssen, bin ich bereit für seine Ankunft? Das ist eigentlich die Frage, die der Advent uns jedes Jahr aufs Neue stellt. Bist du bereit für seine Ankunft? Oder nicht? Und diese Frage erleben wir auch im Matthäusevangelium. Weil das unglaublich viele Folien gewesen wären, habe ich euch heute nicht den gesamten Text abgedruckt, aber ich lese ihn euch vor aus Matthäus 25. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt auf und lest mit, ansonsten hört gerne zu. Wenn das Himmelreich kommt, wird es sein wie folgendes Gleichnis. 10 Brautjungfern nahmen ihre Fackeln oder Öllampen und gingen hinaus, um den Bräutigam zu empfangen. 5 von ihnen waren dumm. Und die anderen 5 waren klug. Interessanter Einstieg in eine Geschichte, oder? nicht so wirklich lieb, was Jesus da macht. Aber was er dort macht, ist im Grunde, er nimmt eine typische Gattungsart, nämlich die Weisheitsliteratur, die jeder Jude wusste. Jeder wusste, wenn ich diese Geschichte höre, ich will nicht dumm sein, also höre ich, was die Klugen machen und mache nicht das, was die Dummen machen. Das war für die Juden total normal. Deswegen, was Jesus hier macht, ist, die Leute wussten sofort, worauf sie hören müssen. Nämlich, ich will so sein wie die Klugen. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Der Bräutigam verspätete sich und die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf, seht doch, der Bräutigam kommt, geht hinaus, um ihn in Empfang zu nehmen. Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus. Aber die klugen Brautjungfern antworteten, das geht nicht. Das Öl reicht nicht für uns und euch. Geht doch zu den Händlern und kauft euch etwas. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein und die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach und sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Und jetzt kommt der verbindende Vers, Vers 13. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Denn es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2 und dem dritten 1 Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener mit den 5 Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch einmal 5 Talente dazu. Genauso machte es der mit den 2 Talenten. Er gewann noch einmal 2 Talente dazu. Aber der Diener mit dem 1 Talent ging weg und grub ein Loch in die Erde. Und dort versteckte er sein Geld. Nach langer Zeit kam der Herr der 3 Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der mit 5 Talenten der 5 Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben und sieh nur, ich habe noch einmal 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte. Und er sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal 2 Talente dazu gewonnen. Da sagte der Herr zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der 1 Talent bekommen hatte. Er sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist und erntest, wo du nicht gesät hast. Und du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete, du bist ein schlechter und fauler Diener und du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch noch das weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnützigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Mit diesen Worten beginnt Jesus die sogenannten, oder es ist die Mitte der sogenannten Endzeitreden. Jesus spricht über seine Ankunft. Das Spannende an dieser Geschichte ist, Erst vor kurzem, erst einige Kapitel davor, feierten seine Jünger seine Ankunft. Er zog nach Jerusalem ein. Und sie riefen, Hosanna, Hosanna. Sie empfingen ihn. Aber Jesus macht hier in diesen Geschichten deutlich, es ist wichtig, vorbereitet zu sein. Es ist wichtig, wachsam zu sein. Und zwar nicht nur wachsam im Sinne von nicht schlafend, sondern wachsam und bereit zu warten auf das, was noch einmal kommen wird. Darum sind diese beiden Geschichten so zusammengebunden durch diesen Vers 13. Ich werde nicht auf jedes Detail eingehen, sondern ich möchte nur die Hauptaussagen uns heute vor Augen malen. Denn für mich sind es Parabeln, das heißt, sie haben eine Hauptbotschaft. Wenn ich auslege, was bedeutet das Öl, was bedeuten die Talente, verfehle ich den Sinn dieser Parabeln. Denn Jesus erzählt diese Geschichten mit Ausschmückungen, aber konzentriert sie auf eine Aussage. Bei den Brautjungfern ist es, seid nicht töricht und bereitet euch auf die Ankunft vor. Und in dem zweiten Gleichnis erklärt, wie die Vorbereitung geht. Arbeite mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Keine Entschuldigung, keine Angst, sondern arbeite mit dem, was du hast und dort, wo du bist. Denn meine Ankunft steht bevor. Ich bin schon gekommen, aber das, was ich bringen werde, wird noch so viel größer sein. Darum bereite dich vor mit dem, was du hast. Und das erzählt Jesus, bevor er ins Leiden geht. Bevor er ihre Enttäuschung komplett zerstört. Denn sie hoffen, dass dieser Jesus, den sie mit Palmzweigen, mit Mänteln begrüßt haben, seine Ankunft gefeiert haben, auf den Thron kommt. Dass er Herodes und Pilatus aus der Stadt vertreibt und er als der Menschensohn, der Messias mit diesem Ehrentitel auf dem Thron Davids sitzen wird. Doch dieser Jesus erklimmt einen anderen Thron. Den Thron am Kreuz. Er wird erhöht auf einen Thron wie die Schlange. Und mit dieser Erhöhung bringt er etwas, was die Jünger sich erhofft hatten, aber auf eine Art und Weise, wie sie es nicht geglaubt hatten. Er bringt ihnen Leben, Vergebung der Sünden. Und dann steht er auf. Und mit dieser Auferstehung beginnt dieses neue Reich, für das er gestorben ist. Er schickt seinen Geist und kommt an in diese Welt. Wieder eine Ankunft. Heißt das, dass wir diese Geschichte nicht auf die Endzeit münzen dürfen? Nein. Wir dürfen sie nur nicht auf die damalige Zeit, auf die Zukunft verengen. Diese Art von Texten hat unterschiedliche Schichten und unterschiedliche Erfüllungshorizonte. Jesus ist gekommen und dadurch sind die Vorzeichen geändert. Er hat seinen Geist geschickt, damit hat sich die Situation verändert. Aber er wird kommen und das vollenden, was er begonnen hat. Was wir jetzt schon schmecken dürfen, dieses Licht schon anfangen dürfen zu sehen. Und in diesen beiden Gleichnissen warnt Jesus davor, nicht die Vorbereitung schleifen zu lassen. Weil das, wofür er gekommen ist, viel zu wertvoll ist, als dass wir es einfach weggleiten lassen. Denn uns wurde viel anvertraut. Die Talente, die sie bekommen haben, waren kleine Vermögen in der damaligen Zeit. Also es war nicht so, dass er ihnen einfach ein paar Groschen gegeben hat. Das war viel, womit sie wirtschaften konnten, diese Diener. Aber aus Angst bereitet sich der eine nicht vor. Und was die dummen Jungfrauen dazu bewegt hat, kein Öl mitzunehmen, das wissen wir nicht. Das spielt aber auch keine Rolle, denn sie haben sich nicht vorbereitet für die Ankunft. Die Frage an uns ist, sind wir bereit für seine Ankunft? Denn seine Ankunft ist nicht nur die Ankunft am Ende aller Tage. Und die Ermahnung und die Erinnerung an uns steht in diesem Vers 13. Bleibt also wach, denn ihr kennt weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Und dieses Wachsein bezieht sich darauf, dass wir bereit sein sollen, dass wir vorbereitet sein sollen. vorbereitet sein sollen auf die Ankunft. Und wir stehen als Christen 2000 Jahre nach diesen Worten in einer Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt ist das Reich angebrochen. Das Licht, von dem ich letzte Woche gesprochen habe. Aber es ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht da, dass Jesus das Böse besiegt hat und auf dem Thron Davids sitzt und regiert und alle Welt es sieht. Das ist noch nicht geschehen. Und trotzdem müssen wir bereit sein für seine Ankunft. Denn an seine Gemeinde in Laodicea sagt Jesus selbst in Offenbarung 3, siehe doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. In dieser Zwischenzeit zwischen schon jetzt und noch nicht, kommt Jesus jeden Tag aufs Neue an und klopft. Er will einziehen, er will da sein, er will Begegnung, er will Gemeinschaft. Damit wir vorbereitet sind auf das, was kommt, wenn er einmal vollendet. Die Art, wie wir ihn täglich empfangen, wird bestimmen, wie wir ihm einmal gegenüberstehen werden. Die Frage ist, wie es in diesem schönen Adventslied heißt, wie soll ich dich empfangen? Wie begegne ich dir? Bin ich bereit für deine Ankunft? Oder bin ich nicht vorbereitet? Was brauche ich für die Vorbereitung? Wie bereite ich mich denn vor? Das kommt gleich im zweiten Punkt. Aber ich möchte dir diese Frage stellen. Bist du bereit für seine Ankunft? In dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen hören wir, dass einige nicht vorbereitet waren. Alle schlafen ein. Jesus kritisiert hier nicht das Einschlafen, denn alle schlafen ein. Auch die Klugen schlafen ein. Aber die Klugen waren vorbereitet. Sie haben etwas gemacht, damit sie bereit sind, falls sie schwächeln. Einschlafen kann passieren. Vielleicht kennt ihr das in dieser Adventszeit, passiert es ja öfter, dass man so ein bisschen müder wird. Die Tage werden dunkler. Die Lebkuchen sind zu viel, dann kommt man rein ins warme Haus, es ist so schön muckelig, vielleicht brennt der Kamin, ein Punsch. Und dann sitzt man da, so zufrieden und schlummert weg. Oder man ist draußen am Arbeiten, man muss noch Sachen fertig machen, die viele frische Luft, und man kommt plötzlich rein und man merkt, boah, ich bin so fertig. Man legt sich hin. Die Gründe fürs Einschlafen sind unterschiedlich. Das, was Jesus wichtig ist, dass wir vorbereitet sind. Und Vorbereitung geht, indem wir das investieren und vermehren, was er uns gibt. Und ich möchte gerne mit euch die Hauptpunkte dafür anschauen und nehme ein Bild vom Training. Denn die Diener, die Talente bekommen haben, müssen investieren. Sie müssen etwas geben, damit sie mehr nachher bekommen. Sie müssen im Vertrauen etwas abgeben und es entspricht sehr dem Training. Aber das Ziel, und das ist mir sehr, sehr wichtig, die Schritte der Vorbereitung haben ein Ziel. Es ist das Kennenlernen, das Erkennen dessen, auf den ich warte. Das Ziel ist nicht nur irgendwas ein Prozedere zu machen, nicht irgendwelche Rituale zu erfüllen, damit ich am Ende etwas bekomme, sondern es ist das Erkennen des Gegenübers. Im Gleichnis von den Jungfrauen antwortet der Herr, die wollen, dass er ihn aufmacht und er sagt ihnen, ich kenne euch nicht. Damit macht er deutlich, hey, da war keine Beziehung, da ist nichts gewesen. Ihr wart nicht da, als es darum ging, euch kennenzulernen, als die anderen mich empfangen haben. Ich weiß gar nicht, wer ihr seid. An einer anderen Stelle sagt Jesus, es werden Leute kommen und sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben. Und er sagt, ich weiß nicht, wer ihr seid. Und bei den Dienern, die Talente bekommen haben, dann sagt da sagt der Herr doch, hey, wenn du schon weißt, wie ich bin, warum handelst du nicht so? Wenn du schon weißt, dass ich so bin, warum machst du nicht wenigstens, dass du das zur Bank bringst? Er überspitzt das Ganze nochmal und sagt, eigentlich kennst du mich gar nicht. Eigentlich hast du mich nicht erkannt, denn das ist das Ziel der Vorbereitung. Ich möchte dir hier nicht einfach ein paar Schritte geben mit Ritualen, die du erfüllen musst, dass du am Ende vorbereitet bist. Nein, es ist eine Beziehungspflege. Und ich nehme einfach das Bild vom Sport, das uns hilft. Denn es gibt beim Sport einige Faktoren, die wichtig sind zur Vorbereitung. Das erste ist die Ernährung. Du bist, was du isst. Das andere ist die Hygiene. Wenn du innerlich und körperlich nicht rein bist, kannst du nicht die Leistung bringen. Bewegung. Um vorbereitet zu sein, um auf einen Berg zu steigen, musst du gehen. Wenn du Muskeln aufbauen willst, musst du sie benutzen. Wenn du eine Beziehung haben willst, dann musst du dich auf den anderen zubewegen. Und das andere ist die Ruhezeit. Ohne Ruhezeit werden Muskeln nicht gut wachsen. Ruhezeit sind die Zeiten, wo der Körper regeneriert und sich neu aufbaut. Ernährung, fangen wir damit an. Du bist, was du isst. Kennt ihr diesen Mann? Ich bringe euch heute ein paar unbekannte Leute aus den USA. Ist dieser Mann und er hat einen Film gemacht, Super Size Me. Hat ein Experiment gemacht und hat gesagt, 30 Tage, der Mann war dünn, relativ fit oder sehr, sehr fit, in guter Gesundheit und hat gesagt, 30 Tage lang wird er zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen nur bei einer Fastfood-Kette mit einem goldenen M essen. Und wenn sie ihn fragen, ob er das Super Size, also das größte Menü haben will, dann hat er gesagt, dann wird er immer Ja sagen. Und er hat 30 Tage lang nur gegessen und die Ärzte haben gesagt, bitte unterbrich jetzt das Experiment, denn er hatte Herzaussetzer, eine annähernde Diabetes, sein Bauchumfang hat sich deutlich erweitert und die haben gesagt, wenn du so weitermachst, wirst du sterben. Das geht nicht, du musst aufhören. Nahrung, das, was wir zu uns nehmen, bestimmt, wie wir sind. Und nicht nur die menschliche Nahrung. Jesus sagt, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Du bist, was du isst, auch im Seelischen und im Geistlichen. Das, was du zu dir nimmst, bestimmt, wie du denkst. Das, was du denkst, bestimmt deine Taten. Das, was du tust, bestimmt deine Gewohnheiten. Deine Gewohnheiten bestimmen deinen Charakter und dein Charakter wird darüber entscheiden, wie das Ziel deines Lebens aussieht. Wenn du dich aber zum Beispiel mit Dreck füllst, dann wird das dich beeinflussen. Und es geht hier nicht nur um falsche Ernährung. Es geht nicht nur um schlechte Ernährung, indem wir zum Beispiel tonnenweise Social Media und irgendwelche anderen Medien kommunizieren. Ich mache das auch immer wieder gerne. Eine Studie hat aber gezeigt, dass Jugendliche heutzutage, wenn sie länger als 70 Sekunden keine Beschäftigung haben, zum Handy greifen. Innerhalb kürzester Zeit wird das Handy hervorgehoben. Also 70 Sekunden ist eine Ewigkeit. Vielleicht kennst du das auch, dass du abends, wenn du erschöpft bist, dir mal was Gutes tust und eine Serie guckst. Aber wenn das zum Hauptprogramm wird, zu deiner Hauptnahrung oder durch den Stream deiner Messenger, durch die Nachrichten die ganze Zeit nur selbst und dich nicht füllst mit dem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt, dann wird es dich prägen. Dann wird es deine Art prägen, wie du die Welt siehst. Und Jesus macht hier etwas sehr deutlich. Er sagt, es ist wichtig, dass du hörst, was aus dem Mund Gottes kommt. Deswegen, es gibt schlechte Ernährung, wenn du dich füllst mit unglaublich viel Müll. Es gibt aber auch falsche Ernährung. Wenn du deinen Glauben nur auf den Schultern anderer baust und nicht das Wort Gottes aus seinem Mund hörst, dann hast du eine falsche Ernährung. Ich sage nicht, dass du jetzt aufhören sollst, Predigten zu hören oder ähnliches. Das ist wichtig als Ergänzung. Aber wenn das alles ist, was du geistlich zu dir nimmst, dann wirst du mangelernährt. Dann lebst du auf dem Glauben anderer. Dann lebst du von der Auslegung anderer. Aber du brauchst das Angesprochenwerden. Die Psalmisten beschreiben das immer wieder. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich zum Tempel kommen und dort sein, das Angesicht Gottes schauen? Das ist die Sehnsucht, das ist gute Ernährung. Wie sieht's mit deiner Ernährung aus? Jetzt nicht in der Weihnachtszeit, sondern deine geistliche Ernährung. Womit füllst du dich? Denn das bestimmt die Art, wie du wartest. Es kann dazu führen, dass du schneller müde wirst, verschläfst. Wir müssen weiter. Hygiene. In 2. Korinther 6, 18 und dann in Vers 7, 1 steht, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. So spricht der Herrscher über die ganze Welt. Das ist es, was Gott uns versprochen hat und meine Lieben. Deshalb wollen wir uns von allem reinigen, was den Körper und Geist beschmutzt. Denn in Ehrfurcht vor Gott sollen wir nach einem Leben in vollkommener Heiligkeit streben. Hygiene ist enorm wichtig. Als wir auf den 6000er gestiegen sind, hatten wir nur ganz wenig Wasser. Und das Wasser, was wir hatten, wurde nicht abgekocht. Deswegen sind zwei Leute nur die Hälfte der Strecke hoch, mussten umkehren, weil die auf dem Berg anfingen, sich zu erbrechen und Durchfall bekamen. Die konnten nicht ihre Leistung bringen, weil die Hygiene nicht stimmte. Weil in ihnen etwas verunreinigt wurde. Und die Bibel macht das immer wieder deutlich. Wir müssen rein sein vor Gott. Aber rein, nicht im moralischen Sinne, sondern rein. Und das macht Paulus hier deutlich, weil wir rein gemacht wurden. Wir sind Kinder, darum verhaltet euch so. Ihr seid Kinder, ihr seid Erben. Darum lebt in Reinheit, denn es gebührt sich nicht, dass ihr unrein seid. Ihr seht zum Beispiel bei mir das Hemd, ich habe hier vorne sehr schön gebügelt. Weil ich wusste, okay, Hemd, ich predige, ich muss das ja bügeln und anziehen. Ihr wisst nicht, wie es hinten aussieht. Ihr könnt froh sein, dass ich hinten noch ein Hemd habe. Ich habe tatsächlich mal als Predigtbeispiel hinten mein Hemd abgeschnitten. Die Gemeinde hat es nicht gemerkt. Hygiene, die innere Hygiene, macht nicht nur die Fassade schön, sondern sie muss von innen rein sein. Unvergebenheit, Neid. Stolz. Das sind Sachen, die in uns drin sind, die gereinigt werden müssen, damit wir leben können, wie wir es von unserer Identität her sind. Wie sieht es bei dir aus? An welchen Stellen muss Jesus reinigen, erneuern? Bewegung. Glaube ohne Werke ist tot. Wir kennen diesen Satz. Wir müssen uns bewegen, wir müssen investieren wie dieser Diener, wie die anderen Diener. Die haben investiert, die sind das Risiko eingegangen, alles zu verlieren. Aber durch die Investition konnten sie es erst vermehren. Wenn dein Glaube in deinem Kopf oder in deinem Herzen stecken bleibt und nur bei guten Absichten, wirst du es nie vorwärts bringen. Du musst in Situationen kommen, wo du plötzlich stehst und sagst, Gott, ich brauche nur dich. Ich kann das nicht alleine. Wenn ich in Seelsorgegesprächen bin, höre ich immer wieder, wie Leute sagen, boah, ich hatte eine Krise, aber in dieser Krise habe ich Gottes Gegenwart so gespürt. Das waren Krisen, wo Menschen plötzlich merken, meine Kraft reicht nicht aus, meine Weisheit, meine Antworten reichen nicht. Ich muss Gott suchen. So bereiten wir uns vor, wenn wir bewusst Schritte gehen, um uns zu bewegen. Der Bergsteiger, der Nims, so ist sein Spitzname, der hat, bevor er angefangen hat, auf die Berge zu klettern, hat er über ein Jahr lang jeden Morgen 35 Meilen mit einem 40 Kilogramm Rucksack auf den Schultern gelaufen, nicht gegangen, der ist sie gelaufen, der ist gejoggt. Das war seine Bewegung. Der hat seinen Körper permanent gefordert. Sein Bäuchlein war da weg. Weil die Bewegung etwas ausgelöst hat. An welcher Stelle musst du dich neu von Jesus bewegen lassen? Dort, wo du bist, mit dem, was du hast, hingehen und tun. Ein klärendes Gespräch führen. Vielleicht aber auch einfach nur gastfreundlich sein, jemanden empfangen. jemandem Zeugnis geben. Ich wünsche dir, dass du diese Fragen mitnimmst. Ich will sie nicht für dich beantworten. Du musst sie im Gespräch mit deinem Gott beantworten. Wir kommen zum letzten Punkt. Und das ist die Ruhe. Jesus lädt zu sich ein und er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann wird eure Seele Ruhe finden. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, um Ruhe zu finden. Ich habe dir jetzt einige Sachen gesagt, wo du etwas tun musst. Aber wenn du nicht lernst, Ruhe vor ihm zu finden, einfach zu sein, dein Sabbat zu halten, mal nichts zu tun, dann wirst du Schaden nehmen, dann wirst du ausbrennen. Und es gibt viele Leute, die im geistlichen Dienst stehen und ausbrennen. Ein Dozent von mir hat einmal gesagt, der sicherste Weg, um den Glauben an Gott zu verlieren, ist ihm zu dienen. Ohne Pause. Wenn du nicht lernst, Ruhe zu finden vor und bei deinem Gott, dann wirst du deinen Glauben verlieren, weil du permanent angespannt bist und deinen Frieden und deinen Frieden verlierst. Wie gehst du mit Ruhe um? Wie füllst du deine Ruhe? Füllst du sie mit Ablenkung? Füllst du sie mit anderer Arbeit? Das ist die Gefahr bei mir immer mal wieder, wenn ich meinen freien Tag habe, nicht etwas im Haus zu tun, nicht noch was im Garten, sondern zu sagen, nee, heute ist Ruhetag, heute ist Schabbat und ich habe Zeit mit meinem Gott. Ich weiß, dass es schwierig ist, das sind umkämpfte Zeiten, aber wir brauchen es, um vorbereitet zu sein auf die Ankunft. Denn sonst werden wir vielleicht dieses Klopfen verpassen in all unserem Tun für unseren Gott. Werden wir nicht die Ruhe haben, um sein Klopfen zu hören, wie er an die Tür klopft und uns ruft und sagt, hey, ich will zu dir rein. Ich will Begegnung, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Advent bedeutet Vorbereitung. Das sind einige Schritte. Ich habe hier zwei Bücher, die ich dir empfehle. Es ist jetzt bald Weihnachten. Vielleicht brauchst du ein Geschenk. Jörg Albrecht, Fitness für die Seele. Ein tolles Buch, von dem ich einige Ideen für heute habe. Und von Richard Foster, Nachfolge feiern. Auch ein tolles Buch, wo es um geistliche Angewohnheiten geht, wo wir ganz neu trainieren können, zu warten. Sehr bereichernde Bücher vielleicht für euch, vielleicht jemand, mit dem ihr dieses Training machen wollt. Ich werde nachher die Sachen nochmal anstrahlen, die könnt ihr nochmal sehen. Vielleicht als Geschenk für euch oder für einen, mit dem ihr diesen Weg zusammen gehen wollt. Ich wünsche mir für euch und für mich, dass diese Zeit der Vorbereitung erfüllt ist mit der Erwartung der Ankunft Jesu. Dass nicht nur eure Wohnung, eure Dekoration stimmen, die Keksdosen gefüllt sind, sondern dass euer Herz vorbereitet ist auf die Ankunft Jesu. Dass ihr im Alltag hört, dass da jemand klopft, euch zur Gemeinschaft einlädt, euch ruft, ihm zu folgen, zu den Menschen. Denn Bonhoeffer hat gesagt, wer bei Gott eintaucht, der wird bei den Menschen auftauchen. Das ist völlig normal. Denn das ist Warten. Es ist nicht nur da sitzen und warten, bis etwas vergeht, sondern es ist aktives Gestalten. Helga hat gefragt, was macht ihr, wenn Besuch kommt? Wie würde eure Wohnung aussehen, wenn sich heute ein ganz berühmter Prediger, den ihr schätzt, also jetzt nicht mich, sondern keine Ahnung, wen ihr habt, so ein ganz besonderer Prediger, so ein großer. Wie würde eure Wohnung aussehen, wenn er länger bleiben würde? Was müsste sich verändern? Was muss sich verändern, damit der König bei euch ankommen kann? Und das ist das, was wir heute machen. Und deswegen ist die Ankunft, die wir heute feiern, auf die wir uns vorbereiten, dass wir vor den Tisch des Herrn kommen und empfangen, damit wir bereit sind, ihn zu empfangen.